So, von mir ein herzliches Willkommen, schönen guten Morgen, dass du ihr hier seid, dass wir gemeinsam heute Morgen Jesus anbeten konnten, wie cool. Und wünsche allen am Livestream und Familien, die zu Hause sind, einfach die gleiche Gegenwart Gottes, wie wir sie hier spüren. Wir sind mit euch, wir wissen uns miteinander verbunden. Wer den Newsletter abonniert hat, der weiß, dass wir ab nächsten Sonntag auch keinen Kindergottesdienst mehr haben. Das so in Absprache mit den Kindergottesdienstmitarbeitern, weil wir so viele aus dem ganzen Landkreis hier zusammen haben. Und aber wir starten wieder Mitte Januar in der Allianz-Gebetswoche. Da geht es wieder richtig, richtig los. Und dann wollen wir wieder gemeinsam als Familien hier auch hoffen, dass wir im Januar Family Life haben oder Family Light oder wie auch immer wie wir das jetzt genannt haben, dass wir wieder Gemeinschaft haben miteinander. Gott liebt uns. Ich möchte über einen Bibeltext sprechen heute Morgen zum Thema Advent. Wir befinden uns ja in der Adventszeit, das feiern die Christen weltweit. Advent heißt, wir erwarten die Ankunft des Erlösers. Das tun die Juden, das tun die Christen überall auf der Erde. Und wir haben halt so unsere Traditionen, ja, zünden 1, 2, 3, 4 Lichtlein an. Wenn du das fünfte anzündest, haben wir früher immer gesagt, dann hast du Weihnachten verpennt. So, wir leben in dieser Tradition von, dass wir 4 Wochen versuchen runterzufahren, ist ja auch irgendwie komisch, dass die meisten das nicht schaffen. Wir üben ja immer noch in unserem Leben irgendwie zur Ruhe zu kommen. Aber ich glaube, das hat was, diese Adventszeit. Und wenn wir uns wirklich Zeit nehmen, dann, ich glaube, das tut uns gut. Die Bibel ist Gottes Wort, das heißt, Gott spricht zu uns Menschen durch sein Wort. Wenn wir etwas über Gott wissen können, lernen können, dann durch die Bibel. Und sicher natürlich auch an authentischen Christen unserer Tage findest du ja hier und da schon mal. Ein bisschen dünn noch im Osten, aber es wird immer mehr. Amen. Menschen erleben Jesus Christus. Wir genießen gerade Glauben vertiefen, unseren Kurs mit 14 Leuten. Und so viele sind in den letzten Jahren durch die Taufe zu Jesus gekommen. Es macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Wenn du getauft bist, merkst du, dass Gottes Reich in dir wohnt und lebt und Gott sich dir zeigt. Würden wir nur ein Buch haben und Gott in eine Box packen können, wäre er nicht Gott. Gott ist größer. Aber es ist so ein Geschenk, dass er zu uns spricht durch sein Wort. Und das tut er schon über Jahrtausende. Die Bibel ist ja nicht von einem Menschen geschrieben worden und auch nicht innerhalb von 2 Jahren, sondern über Jahrhunderte. Von fast unzähligen Menschen, die Begegnungen mit Gott hatten, Könige, Staatsmänner, einfache Leute, Gelehrte, Ärzte, Wissenschaftler. Und wir sehen und erkennen in der Bibel Gottes roten Faden. Und ich wollte diese Worte verwenden, um uns in einen nicht ganz so einfachen Text hier heute Morgen hineinzuführen. Der ist uralt. Der stammt aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Und da müssen wir uns zurückversetzen in das Volk Israel, das lebte damals schon in dem heutigen bekannten Land Israel. Aber es war nicht so gut drauf, es hat aufgehört, mit Gott sich zu unterhalten, nach Gottes Willen zu gehen. Und es war in Riesenschwierigkeiten und Gott sandte sogenannte Männer und Frauen, das nannte sogenannte Propheten. Propheten, die hatten eine besondere Begabung, eine besondere Aufgabe, nämlich dass sie Gottes Wort hörten. Und es dann dem Volk Israel weitergeben. So, das war bekannt, wenn da so ein Prophet durch die Gegend lief, dann wusste man eben, na, ist er wieder da, hoffentlich spricht er mich nicht zu dolle an. Aber er hört von Gott und er bringt die Botschaften in unser Volk. Und das haben sie tatsächlich. Und die Dinge, die sie von Gott gehört haben, die haben sich erfüllt. Daran erkannte man einen echten Propheten. Nur hatte der Prophet eine Eigenschaft, dass er manchmal Dinge aussprach, mit denen er selber oder das Volk Israel, was es hörte, nicht viel anfangen konnte, weil es für die Zukunft bestimmt war. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen dein Aspekt, wenn du sagst, ein Prophet, wer ist ein Prophet? Dann denkst du vielleicht zuerst, dass er etwas über die Zukunft voraussagt. Und in der Tat, wenn wir in der Bibel auf Prophetentexte stoßen, dann können wir es durchaus mit Zeiten wie unseren zu tun bekommen. Ganz viel bekommen wir es mit Zeiten von dem Auftreten von Jesus Christus zu tun. Nämlich so 600 Jahre nach diesem Jesaja, aus dem wir gleich lesen. Plötzlich taucht er auch auf, von dem Jesaja gesprochen hat, unwissend, wer er mal sein wird. Und wir gucken jetzt hier aus 2021 zurück, 2000 Jahre. Wenn wir so in christliche Gottesdienste gehen, ist das immer so unsere Herausforderung. Wir tauchen in uralte Texte ein. Ja? Und ich versuche als Pastor, euch irgendwie mitzunehmen und reinzunehmen, so, dass ihr nicht rausgeht aus dem Gottesdienst und sagt, ja, es war klasse, aber ihr habt nichts verstanden. Irgendwie ein Text von uralten Zeiten. Weil das Geheimnis ist, dass Gott sein Wort in uns lebendig macht. Heute noch. Und wer das erstmal gecheckt hat, der kommt immer wieder. Und wer das erstmal gecheckt hat, der will auch die Bibel immer wieder lesen. Ich lese sie täglich, weil ich habe das gemerkt. Gott spricht jeden Tag durch sein Wort so wohltuend zu mir. Das unterscheidet die Bibel von allen anderen Büchern auf dieser Welt. Ist immer noch der Bestseller. Wird gar nicht mehr genannt, weil es ist langweilig. Ich glaube, seit 20 Jahren ist die Bibel im Verkauf der Bestseller auf dieser Welt. Und irgendwann willst du ja mal was Neues. Aber die Bibel bleibt. Menschen kaufen sich heute noch Bibeln. Warum? Weil Gott durch dieses Wort tröstend und wohltuend zu dir spricht. So, aber jetzt Zeit. Ab in den Text. Jesaja Kapitel 40. Wir versuchen mal, ich habe heute Morgen die alte traditionelle Lutherbibel rausgeholt zum dritten Advent. Dürfen wir das mal tun? Ich wünsche dir jetzt, dass du erstmal ganz viel verstehst von dem, überhaupt erfasst, was der Prophet Jesaja hier von Gott spricht. Also Gott spricht zu ihm, er soll es sprechen und dann auch aufschreiben. Und das haben wir jetzt hier. Jesaja Kapitel 40, die Verse 1 bis 8 wollen wir uns heute als Abschnitt mal vornehmen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich, Jesaja, sprach, was soll ich predigen? Predige, alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Dieses Kapitel 40 im Jesaja-Buch beginnt mit einer Trostbotschaft für die zurückkehrenden Gefangenen aus der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft. Also Israel war entführt worden von dem Großreich der Babylonier und so waren sie da 70 Jahre in Gefangenschaft. Das Land Israel selber, es war kaputt. Die Juden waren unter der Knechtschaft. Manche blieben in Israel frustriert, lebten unter Anfeindung, unter einem echten schweren Joch. Räuber durchzogen das Land, Hungersnöte, Arbeitslosigkeit, aber es sollte wiederhergestellt werden. Es bleibt eben nichts, auch heute nichts, wie es war. Es ändert sich. Und es sollte doch der Erlöser geboren werden aus Gottes Sicht, gerade für das Volk Israel. Und zwar nicht in Babylon, sondern in Bethlehem. Das haben die Propheten gesagt. Nur Israel ist in Babylon. Und weißt du, was Gott angefangen hat? Er wusste, es steht so cool mal dann, das lesen wir vielleicht zu Weihnachten. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn Jesus auf diese Welt, damit wer ihn kennenlernt, erlöst wird, ewiges Leben hat, den Himmel in seinem Herzen bekommt. So, es gab eine Zeit für Jesus, aber sie war jetzt noch nicht. Aber über 500 Jahre vorher fängt Gott an, das Volk Israel vorzubereiten, damit er endlich seinen Sohn Jesus bringen kann auf diese Erde. Hat das jemand? Gott kommt nicht einfach und sagt, naja, die Erde ist sie, wie sie ist. Puh, klatsch, bringe ich Jesus. Sondern er bringt alles in eine Ordnung auf diese Welt für seine wunderbaren Pläne. Du magst vielleicht in deinem Leben noch nicht alles so erfassen, warum musste das so und ist das so gelaufen, wie es gelaufen ist. Hey, aber vielleicht, wenn du zu Jesus gekommen bist und mit ihm unterwegs bist, rückblickend sagst du, Gott hat das gut gemacht. Als Pastor ist es mein Job, Beerdigungen zu halten, Trauergespräche zu führen, Menschen zu begleiten in Trauer. Und sie sind immer zerbrochen. Sie verstehen immer in dem Moment, wo jemand von diesem aus Leben gerissen wird, nicht. Nichts verstehst du da. Aber sehr viele habe ich getroffen, 4, 5 Jahre später, manche schon eher. Wenn die Ehefrau dann sagt, ich habe sie selbst in meiner Familie, meine Schwägerin sagte mir, das war der größte Schock meines Lebens, als mein Mann starb, also mein Bruder. Aber rückblickend hat Gott es gut gemacht. Wir verstehen, worin wir sind, nicht worin wir sind. Aber wenn wir unser Leben in die Hand Gottes legen, dann wissen wir, er bereitet Dinge vor für die Zukunft. Hier im Text holt Gott 500 Jahre bevor Jesus kommt, Israel zurück wieder in sein Land, weil die Propheten von Gott gehört haben, Jesus wird nicht in Babylon, er wird in Bethlehem geboren werden. Und wir können gleich nochmal nach vorne schauen in unsere Zukunft. Gott sagt, dieser Jesus wird wiederkommen auf diese Erde und er wird in Jerusalem wiederkommen, in Israel wiederkommen. Aber über 1900 Jahre gab es kein Israel. Aber 1948 hat Gott dieses Volk aus aller Welt nach diesem schrecklichen Holocaust wieder zurückgebracht in diese Nation. Und der Grund dafür ist, weil er das zweite Kommen vorbereitet. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, nun schon über 70 Jahre. Ich hoffe nicht, es werden nochmal 400. Aber eins kannst du wissen, weil Israel existiert, sind wir ein paar Schritte näher dieser sichtbaren Wiederkunft dieses gewaltigen Gottes, der Frieden bringen wird auf diese Erde, der das Böse vernichten wird, der diese Erde heil machen wird. Jesus lebt. Mit ihm können wir heute schon connecten. Während Israel also noch in Trümmern liegt, das Versprochene nicht in Sicht ist, müssen die Gefangenen zur Hoffnung ermutigt werden. Und diese Gefangenschaft hier jetzt in Babylon, wo dieses Wort reingrätscht, das dürfen wir uns nicht wie so ein KZ vorstellen. Israel lebte nicht in einem KZ oder wie Alcatraz, diese amerikanische Gefängnisinsel da in der Bucht von San Francisco. Israel ging es relativ gut. Die konnten Häuser kaufen und bauen, konnten sich entfalten, hatten Land, hatten gute Arbeit. Denken wir an Daniel, Staatsmann mit seinen jüdischen Freunden, hat er da das Land Babylon gesegnet. Die Herrschaft der Babylonier später, der Perser, war eigentlich erträglich. Regierungen wechselten, neue Bundeskanzler wurden eingesetzt. Ja, mein Gott, alles läuft doch irgendwie so halbwegs. Ähnlich wie heute. Und doch merken die Menschen, so wirklich glücklich sind wir nicht. Wir wünschten uns Frieden, oder? Wir wünschten uns, ja? Oder die Christen, ja, die sind so unterwegs, das Volk Israel im Moment auch. Es sagt, hey, wir jubeln über das, was wir in Israel erreichen konnten und ja, wir sind top mit Erfindungen und wir sind so gesegnet. Aber weißt du, ihnen fehlt der Erlöser. Ihnen fehlt und uns fehlt Jesus. Wir sind noch nicht da. Unsere Heimat kommt erst noch. Diese Welt wird verändert. So, und wir sind ähnlich wie Israel damals unterwegs. Und jetzt kommt der erste Punkt hier in der Predigt. Heute Morgen hast du es gelesen. Können wir diese Verse nochmal lesen? Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihnen, Leute, die Knechtschaft ist vorbei. Tröstet ist der erste Punkt. Und das spricht Gott auch heute zu dir und zu mir. Er will, dass du getröstet wirst. Dass du von ihm getröstet wirst. Diese Verse werden der Auftrag und die Anweisung, Gottes Volk zu trösten. Tröstet. Das ist die Adventsbotschaft der Christenheit. Und so will Gott, dass du das erlebst, dass du von Christen, von Pastoren, das ist unser Job, das ging natürlich zuallererst an die Adresse aller Propheten, die da rumgehangen haben damals. Gott sagt, hört auf jetzt in eine Richtung nur zu sprechen, sondern tröstet, ermutigt. Das ist unser Job. Mein Job als Pastor ist es nicht, medizinische Statements abzugeben, pro oder contra Impfung. Mein Job ist es, dass wir uns vor Spaltung hüten und dass wir einander trösten und ermutigen. Es ist nicht unser Job, uns zu bekriegen als Christen. Wir haben immer noch die Würde in dieser Welt, in diesem Land, dass die Gewissensfreiheit unser größtes Gut ist. Und wenn du Frieden hast mit deinen Entscheidungen, sollst du wissen, Kirche ist offen für dich. Aber bitte mach deine Erkenntnis nicht zum Dogma, sondern tröste andere. Das ist unser Job. Tröstet, sagt Gott, und sprecht zu dem Volk Israel. Das ist eine Anweisung, eigentlich an alle, den Mund aufzumachen, einander zu trösten. Wir als Christen haben eine Aufgabe, wir sind tröstend unterwegs. Vielleicht geht es dir anders als mir, aber ich begegne Menschen, die brauchen alle Trost. Den tut allen gut, ein ermutigendes Wort. An der Kasse, beim Bäcker, beim Metzger, egal wo du hinkommst. Guck nicht düster drein, sondern tröste. Ermutige. Sei freundlich. Kürzlich wurde ich wieder angesprochen im Supermarkt, würden Sie bitte noch einen Einkaufswagen nehmen? Du hast ja die Maske dahinter. Dahinter sieht man ja nicht deine Grimasse, gell? Und dann habe ich mich zusammengerissen. Ich wusste noch gar nicht, dass ich das predige heute Morgen, ja? Aber ich sage, oh, ich wusste gar nicht, dass ich hier noch den Wagen brauche. Ja, unsere Schilder sind geklaut worden. Dann kannst du dich hinstellen und sagen, ja, mach das Schilder ran. Also sie haben echt viel zu tun. Oh, sie wissen ja gar nicht. Dann ging's los. Menschen brauchen Trost. Hat das jemand? Wir können so sauer, so bitter, so gereizt unterwegs sein wie alle anderen. Aber wir haben die Chance, weil wir den Heiligen Geist haben, weil wir Jesus in uns haben, können wir Trost. Wie nennt Jesus den Heiligen Geist nochmal? Tröster. Ach, guck mal. Tröster. Er ist dein Tröster. Und wenn du getröstet bist und wirst, dann tröste du andere. Dann tröste du andere. Das ist eine ganz erstaunliche Sache. Gottes Leiter, Gottes Christen haben eine Berufung zu ermutigen, zu trösten. Aber es beinhaltet natürlich auch, dass Menschen sich trösten lassen, nicht wahr? Dass Menschen zuhören, dass Christen sich auch was sagen lassen. Gott will dich trösten, weil du sein Kind bist. Es ist Gottes Wille, dass sein Volk ein getröstetes Volk ist, auch in dieser Pandemiezeit. Die Kirche Jesu, das ist Gottes Plan. Es ist ein getröstetes Volk. Was heißt das denn? Du kannst rausgehen in einen Kindergarten, wo du arbeitest, sagen, Mann, ich war gestern in der Kirche, ich bin so getröstet. Ich bin so ermutigt. Lass es Menschen wissen. Die Kirche Jesu in dieser Zeit ist ein getröstetes Volk, selbst in den schlimmsten Zeiten. Und wenn die Kapitel vorher und auch andere Propheten in der damaligen Zeit Worte der Überführung aussprachen, das brauchen wir ja auch mal, ne? Das Leben ist ja kein Ponyhof. Wir machen Dinge ja nicht alle richtig. Wir brauchen Ermahnung, wir brauchen Korrektur, wir brauchen Worte der Klarheit. Und Israel bekam den Spiegel vorbehalten, Warnungen über Warnungen. Und dann fuhren sie mit 180 gegen die Betonwand und erfuhren als Volk die Konsequenzen. Gott sagt, hey, geht miteinander respektvoll um. Nö, machen wir nicht, wollen wir nicht. Hey, hört auf, Götzendienst zu betreiben. Nö, sie opferten sogar ihre Kinder in der damaligen Zeit. Und ich meine, was ist das für ein Gott, der sagt, naja, ist halt mein Volk, kann man nichts machen, oder? Gott war sauer und ließ sie die Konsequenzen eben von dieser Gefangenschaft ausbaden. Wir alle erleben das in unserem Leben, dass wir unsere eigenen Wege gehen dürfen. Gott hat uns ja einen, lass mal Calvin sein, ja, freien Willen gegeben. Können wir ja diskutieren, aber gehen wir mal von aus, wir haben einen freien Willen. Du kannst dich entscheiden und dann erlebst du die Konsequenzen und dann müssen wir es ausbaden. Weißt du was? Dennoch ist Gott da mittendrin und kommt mit der Anweisung zu trösten. Was ist Trost? Ich habe euch mal kurz Definition mitgebracht aus Wikipedia. Jemanden in seinem Leid oder in seiner Niedergeschlagenheit ermuntern. Das wusstest du, oder? Das ist nichts Neues. Wikipedia ist unser Freund. Also Zuwendung den Trauernden. Zuwendung den Niedergeschlagenen. Findest du Niedergeschlagene in unserer heutigen Zeit? Dann geh hin und tröste sie. Ermutige sie. Und Gott sagt, geh und mach deinen Mund auf und sag, die Schuld ist vorbei. Israel, abgetragen. Ihr habt sie abgesessen. Kannst du so hingehen und sagen, hey, die Schuld ist eigentlich vorbei? Ja, kannst du, weil Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen. Jesus ist die Lösung. Menschen dürfen Jesus annehmen. Und auf diese Worte der Überführung folgen Worte des Trostes. Es ist kein einfaches, neutrales Leben, das wir alle führen. In manche Tragödien katapultieren wir uns selber hinein. Aber ein Pastor meinte kürzlich zu mir, als ich ihn zum Bahnhof fuhr, er meinte, weißt du, also ich bin mir gerade nicht sicher, ob Corona Gericht Gottes über die Welt bringt oder Klima oder so, weil viele Dinge, die ernten wir jetzt, weil wir Menschen haben sie selber verzapft. Wir Menschen haben das selber verschuldet. Da braucht der Heiland gar nichts machen, sagt er. Da braucht Gott gar nichts machen. Wir richten uns selber zugrunde. Und wie auch immer, Gott lässt Dinge zu, aber in Hosea 6, Vers 1 heißt es, der Herr hat zerrissen, der Herr wird auch heilen. So, wenn du in deiner Krise Dinge ausbaden musst, darfst du zum Wort Gottes kommen und sagen, okay, ich habe verstanden, ich gehe durch ein Tal, aber Gott wird mich wieder heilen. Er wird mich wieder herstellen. Hosea 6, kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Der Prophet lebte da auch in der Zeit und musste mit anschauen, wie das Volk mit 180 gegen die Betonmauer klatscht. Im Bild gesprochen. Und jetzt ist die Zeit und der Auftrag von mir und dir. Jesaja 40, 2, mal mit einer anderen Übersetzung. Macht den Leuten Mut in Jerusalem. Sagt ihnen, die Zwangsarbeit ist zu Ende, dass ihre Schuld abgetragen ist. Jesus ist die Antwort, das Leid geht zu Ende, auch in unserer Zeit heute. Das ist nicht das Ende der Welt, in das wir gerade hineingehen, sondern das ist der Anfang von etwas Wunderbarem. Jesus sagt das in seinem Wort. Sagt zu den Menschen, Gott ist mit euch. Gott ist mit euch versöhnt. Oh, Moment. Nochmal der Satz. Gott ist mit dem Menschen versöhnt. Sagt das der Kassiererin. Sagt das deinem Nachbarn. Wissen Sie was? Gott ist schon längst mit ihnen versöhnt. Stimmt das? Seine Seite ist klar. Vor 2000 Jahren hat Gott seinen Groll wegen unserer Ignoranz ihm gegenüber begraben können, weil er ein Stück von sich selbst genommen hat, in diese Welt gebracht hat. Ein Kind wurde geboren, der Retter dieser Welt, mit dem Ziel, mit 33 Jahren in der Mitte seines Lebens unschuldig ans Kreuz zu gehen und zu sterben, weil unserer aller Schuld Tod verursacht. Wir alle kommen aus dieser Welt nur durch eine Möglichkeit raus: sterben. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Tod, Dunkelheit, weg. Und Gott kommt rein und sagt: Nein, ich will nicht, dass du weg bist. Ich will, dass du mit mir ewig zusammen lebst. Und zwar ein Leben, was seiner würdig ist. Gott hat seinen Groll begraben. Gott hat sich mit der Menschheit versöhnt, weil sein Sohn starb und sein Sohn stand auf und er lebt. Und er bietet heute jedem an, sagt, komm zu mir, fang an mich zu glauben. Deshalb können wir, ist unsere Botschaft, den Menschen sagen, Gott ist mit dir versöhnt. Magst du dich auch jetzt mit Gott versöhnen? In Jesus? Wer Jesus annimmt, erlebt eine Veränderung in sich. Was gibt es Cooleres als dieses Wort? Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. So rannte Jesus durch seine Gegend. So begegnete er den geplagten Menschen. Sei getrost, sei getröstet, mein Sohn, deine Schuld ist dir vergeben. Probier es mal aus, wenn du am Livestream oder hier bist heute Morgen zum ersten Mal im Gottesdienst. Sag, ich habe von dem gar keine Ahnung, hat mir noch niemand erzählt. Ja, bist du nicht der Einzige, frag mal Klaus. Erzähl's mir immer wieder, warum hat man mir das denn nicht früher erzählt, dass ich mich mit Jesus, mit Gott versöhnen kann? Und dann erzähl mal, was passiert in meinem Herzen, wenn ich Gott in mein Leben lasse? Es krempelt mich von innen nach außen um. Mach deinen neuen Menschen aus mir. Wir haben zu trösten, statt zu spalten. Hat das jemand? Lass uns als Christen hier in der Region so unterwegs sein. Trösten, statt spalten. Gut, zweiter Punkt. Bereitet Jesus den Weg. Lesen wir den Abschnitt 3 bis 5. Es sind drei Teile heute Morgen aus diesem Text. Erstens, Gott sagt, trösten. Ich will trösten und ich will, dass du als Tröstender unterwegs bist. Schlag deine Ehefrau nicht, tröste sie. Schlag deine Kinder nicht, tröste sie. Rede nicht schlecht über andere, vor oder hinterm Rücken, tröste sie. Ist das angekommen? Boah. Möge der Heilige Geist uns dazu helfen. Zweitens, bereitet den Weg für Jesus. Er ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet den Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Na, das Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Na, dann mal ran, lass uns alle mal Bauunternehmer gründen und werden ein paar Bagger anschaffen und alle Hügel und Berge platt machen. Oder wie ist das gemeint? Übrigens kommt diese Verse jemandem bekannt vor, der schon länger als Christ unterwegs ist und die Bibel ein bisschen gelesen hat? Schon, oder? Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn einen Weg. Wer war's? Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus, ein halbes Jahr älter als Jesus. Wurde von Gott berufen, in Israel seinen Mund aufzumachen, war der letzte sogenannte alte Prophet, alttestamentliche Prophet. Möglicherweise hat sich dieses Wort erfüllt in ihm. Und er läuft da durch Israel und er erfüllt diese Rolle des Vorläufers beim ersten Kommen von Jesus. Aber wenn Jesus wiederkommt, passiert das Gleiche, weil das Wort will noch einmal erfüllt werden. Und wie können wir das jetzt verstehen? Alle Täler sollen erhöht werden. Was meint das, Jesus einen Weg zu bereiten? Fakt ist erstmal, dass wenn wir einen Weg bereiten, Gott mit seiner Gnade kommt. Also es geht ja um Gott. Gott will kommen. Gott will Raum in unserem Leben. Was hat Johannes den Juden gepredigt? Können wir nachlesen im Evangelium. Hey Leute, kehrt um. Denkt wieder mehr über Gott nach und über euer Leben und was Gott mit eurem Leben zu tun hat. Ey Leute, hört auf, schlecht andere zu behandeln. Kehrt echt um. Tut euren Worten würdige Früchte hinzu. Also lebt als Täter dieses Wortes. Fangt wieder an, euch nach den Richtlinien Gottes zu leben. Ich meine, die 10 Gebote sind doch geil, oder? Nimm mir nichts weg. Betrüg mich nicht, belüg mich nicht, bestiehl mich nicht. Brich nicht die Ehe mit meiner Frau. Das sind doch Sachen, die bringen Frieden. Ja, klau nicht Hartmut das Auto. Obwohl dir das jetzt nichts ausmachen würde, ne, im Moment, aber okay. Schenk ihm mal lieber eins. Ein gescheites. Halleluja. So, jetzt wieder zurück. Ist ein Freund von mir, kann ich manchmal einen Witz machen. Was meint das? Zeigt mit eurem Handeln, dass ihr im Herzen euch in Richtung Gottes Herrschaft bewegt. Wir wollen das, was Gott wollen. Und Gott will mit seinem Wesen das Reich Gottes in unser Herz eindringen lassen. Dass wir seine Atmosphäre widerspiegeln. Menschen kommen oft in Gottesdienst rein zum ersten Mal, ja, kennen keine Lieder, wissen auch nicht mit dem Prediger da vorne umzugehen. Aber eins merken sie, die Atmosphäre ist cool. Das mag ich. Hier werde ich angenommen, hier werde ich geliebt. Jemand rief mich wieder an diese Tage, sagte, oh, darf ich wieder, ich bin aus Quarantäne raus. Ich will so gerne wieder in Gottesdienst. Da fühle ich mich wohl. Das ist Gottes Reich, Gottes Atmosphäre. Das darfst du mit nach Hause, so darfst du deine Ehe bauen, so darfst du deine Familie bauen. Gott will bei uns sein. So, nun, was meint denn dieser Text hier? Alle Täler sollen erhöht, alle Berge und Hügel erniedrigt werden. was uneben ist, soll gerade und was hügelig soll eben werden. Das ist ein Bild. Sagst du, ja, es war mir klar, dass es ein Bild ist. Erzähl mir mal, was könnte dieses Bild bedeuten? Herr, was ist ein Tal in deinem Leben? Wie sieht dein Tal aus in deinem Leben? Kennt jemand Täler in seinem eigenen Leben? Täler. Was zeichnen deine Täler aus in deinem Leben? Mutlosigkeit. Oder? Ist ein Begriff davon, Mutlosigkeit. Ich bin frustriert. Ich gehe gerade durch ein Tal. So, diejenigen, die durch ihre Mutlosigkeit daran gehindert werden, Trost durch Jesus zu bekommen, mögen bitte die Täler erhöhen. Komm raus aus dem Tal. Schütte es auf mit dem Wort Gottes. Schütte es auf mit Glauben an den lebendigen Gott. Ich komme da wieder raus. Es gibt eine Lösung. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Denkst du, David, als er diesen bekannten Psalm, dieses Lied geschrieben hat, saß er da irgendwo auf dem Baum und hat so ein Rotkehlchen da an seinem Zeh gekrabbelt und er war glücklich? Nein, er hat sein Tal einfach ausgefüllt. Weil wenn wir im Tal sitzen, ja, dann sitzen wir, dann tun wir nichts. Das ist so psychologisch, Mutlosigkeit. Dann schmeißen wir uns eine Tablette rein oder einen Kasten Bier und dann setzen wir uns hin und sitzen das irgendwie aus. Ja. Das, was jetzt wahrscheinlich mit unserer neuen Regierung kommt, ist, dass du einfach auch als Christ dann rauchst du halt Cannabis und fühlst dich halt mal ein bisschen toll. Das ist gerade ja auch so dieser hedonistische Trend, durch den wir gehen. Wir wollen Vergnügen, ja, aber schon sitzen bleiben im Tal und mal noch das Fenster aufmachen und anderen sagen, wie schlimm es mir geht, weil mein Tal ist so tief wie kein Tal. Ja, keinem geht so dreckig wie mir. Und was sagt Gott zu dir? Ey, hör auf, dort einen Joint zu rauchen, hör auf, da sitzen zu bleiben, sondern mach das Tal zu. Füll es auf. Füll es auf. Füll die Löcher zu, in die du immer wieder reintappst und stolperst. Füll sie auf mit dem Wort Gottes. Der Herr ist mein Hirte. Er wird mich führen. Und wenn ich schon durchs Tal des Todes wandere, verstehst du? Die Bibel sagt niemals, dass du sitzen sollst. Wandern, unterwegs sein, in Bewegung sein. Ja? Wenn du Gott erleben willst, dann höre, was der Prophet hier sagt. Alle Täler sollen erhöht werden. Schütte deine Täler auf. Ja. Schütte sie auf, indem du mit Menschen sprichst, indem du zu Menschen gehst. Hör auf zu jammern, sondern ergreife das gute Wort Gottes. Dann sagt der Herr, ist mit mir. Es wird wieder besser. Zweitens, also erstens, diejenigen, die durch ihre Mutlosigkeit daran gehindert werden, nicht getröstet zu werden. Mit Mutlosigkeit kannst du nicht getröstet werden. Du musst hingehen zu dem Gott des Erbarmens. Zweitens, diejenigen, die durch stolze Gedanken davon abgehalten werden, von Christus getröstet zu werden, sind die Berge und Hügel, die erniedrigt werden müssen. Berge und Hügel. Stolz. Ich brauche Gott nicht. Ich schaff das alleine. Und wenn du meinst, Gott nicht zu brauchen, Gott nicht einzuladen, ja, wie willst du getröstet werden von ihm? Gott will Beziehung mit uns, eine echte Beziehung. Wie will ein Ehepaar, Mann oder Frau, ist ja wurscht in diesem Beispiel, ja, sich voneinander trösten lassen, wenn du stolz bist? Ja, lass mich in Ruhe, fass mich nicht an. Schatzi, hör auf. Du bist schuld. Ja. Wie ist das mit Christen, die Gott beschuldigen, warum sie so durch irgendwas durch müssen? Wie willst du getröstet werden? Och, reiß die Berge runter, den Stolz. Auch in der Kirche. Was der Pastor da sagt, hat gar kein Recht, so mit mir zu sprechen. Ja, ist ja dein Leben. Hast ja einen freien Willen. Aber die Bibel lehrt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Demut ist immer, ja, ich bin 1,88 groß, manchmal knallt es bei mir am Kopf, ja. Weil meine Kellertür ist nur 1,70. Und manchmal habe ich es vergessen. Kopf einziehen. demütigen, auf die Knie gehen vor Jesus. Mach das mal. Mach das mal, reiß deine Berge runter von Stolz und Besserwisserei und Videos hin und her und YouTubes. Ja, Leute schicken mir YouTubes. Musst du dir anhören, Pastor, über Corona. Meine Güte, ich habe schon 178.000 solcher Videos gesehen. Nee, stimmt nicht ganz, ja. Musste. Ja, was du alles denkst, was richtig ist. Wie wär's mal mit sich demütigen unter die mächtige Hand Gottes sagen, Herr, ich weiß eigentlich gar nichts. Gott, du bist über mir, ich brauche dich, ich will dich, ich liebe dich. Gott, ich weiß nicht weiter. Reiß deine Berge ein. Trag sie ab, step by step. Reiß die Berge runter. Dann wirst du merken, wie Gottes Gegenwart mehr in deinem Leben zum Zug kommt. Und drittens, wer Vorurteile, Zweifel gegen Gottes Wort und Wege hegt, wer gegenüber ihm gefühllos oder unempfänglich ist, das ist das Unebene, dieses Holprige. Das muss gerade gemacht werden. Ja, du sitzt in deinem Pferdewagen da und das holpelt und das tut weh und dein Rücken tut weh. Und das ist alles nicht gerade in deinem Leben. Das ist immer wieder holprig und da ein Stein und da ein Löchlein. Zweifel. Wie wir sagen, wenn du an Gott zweifelst, an seiner Güte, an seinem Trostgedanken, ja, Gott, die Welt muss das heute hören, Gott ist nicht sauer auf die Welt. Er hat sich mit ihr bereits versöhnt. Jetzt straft uns Gott. Nein, er will nicht strafen, er ist versöhnt. Aber er will uns wecken. Er will uns wecken, dass wir auf ihn zugehen. Und wenn wir Zweifel haben gegenüber Gottes Wort, Jakobus sagt es, der Bruder von Jesus, er sagt, wer zweifelt, ist wie so eine Meereswoge, wie ein Blatt im Wind, das haut nicht hin. Das ist holprig. Ja. Zweifel, es fühlt sich an wie holprig in meinem Leben. Aber keine gerade Straße. Machst deinen schönen Porsche einfach kaputt, wenn du darüber fährst. Ich feiere das immer, wenn ich hier bei mir im Stadtteil dann da im Einkaufspark, wenn dann die tiefer gelegten Autos mit ihren 66 Auspuffen hinten, ja, und du hast nur noch einen Millimeter, und dann sitzen dann diese coolen Burschen da drin in ihrem aufgestylten Auto, weißt du, ich kann da drüber brettern, weißt du, mit meinem Pff. Aber sie, na, Vorsicht, du, dann fahren sie da 0,1 km/h, ja. Besser ist eine glatte Straße. Besser ist dein Lebensherz, ist geebnet und nicht huckelig. Zweifel können wir vergleichen mit Huckeln. Und wenn das getan ist, dass wenn wir in deprimierte Zeiten kommen, Mutlosigkeit uns daran hindert, getröstet zu werden von Gott und wir das dann aufschütten und dass wir die Berge unseres Lebens abtraben von Überheblichkeit, von Stolz, ja, auch dem anderen gegenüber, nein, meine Meinung ist wichtig und ich lächle dich erst wieder an, wenn du meiner Meinung bist. Ja. Und Gott sagt, nee, ich habe euch Maske verordnet, fertig, ich will einfach das Gesicht mal nicht sehen. Üb mal ein bisschen hinter der Maske, üb mal ein bisschen. Sieh das mal als Chance und nicht als Strafe. Lass mal dein Gesicht das leuchten, was im Herzen ist als Christ. Heute zu Hause ist wieder was los mit meiner Frau und mir. Okay. Dritter und letzter Punkt. Vertraut auf Gottes Wort und nicht auf Menschen. Das ist ganz spannend. Das ist eine Weihnachtspredigt, ja. Hör dir das mal an. Es spricht eine Stimme, also Gott sagt zu Jesaja, predige. Das ist ja gut, ja. Predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Und jetzt kommt eine coole Botschaft. Kannst du dir das vorstellen? Ich würde mir erstmal biegen vor Lachen, ja. Gott sagt, alles Fleisch ist Gras und alles seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Gott, bitte, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alles seine Güte ist wie eine Wiesenblume auf dem Feld letzten Sonntag. Ja? Oder Riesenblume. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Wie bitte? Gott nochmal, was soll ich predigen? Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort Gottes, unseres Gottes, bleibt ewiglich. Weißt du, als ich die Prophezeiungen des Heils in Johannes dem Täufer 500 Jahre später endlich erfüllten. Als die Zeit endlich gekommen war und Gott seinen Sohn Jesus sandte, zeigte sich, dass das Wort des Herrn zuverlässig ist. Uraltes Prophetenwort, haargenau erfüllt, bis in unsere heutige Zeit. Und wenn menschliche Macht gegen Gottes Heil zu arbeiten scheint, braucht man sich nicht zu fürchten. Wir geraten jetzt als Gesellschaft immer mehr in einen Säkularismus, heißt, wir verzichten drauf, religiöse Fragen zu stellen. Wir brauchen Gott nicht, wir kriegen das ohne Gott hin. Dann brauchst du dich als Christ nicht zu fürchten, weil Gottes Wort bleibt ewig. Die Menschen, die jetzt unterwegs sind und das propagieren, Gott sagt, verkündige das, alles Fleisch ist Gras. Es wächst, du erfreust dich, ist ein Moment da und pups, sind wir weg. Was sind schon 70, 80 Jahre unseres Lebens? Wenn menschliche Macht gegen Gottes Heil zu arbeiten scheint. Nietzsche hat doch ernsthaft geglaubt, dass das Christentum innerhalb 100 Jahre später ausgestorben ist auf der Welt. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben 2 Milliarden Christen. Über 700 Millionen geisterfüllte Christen weltweit. Wenn die Statistiken stimmen, dann wächst das Christentum momentan schneller, als Kinder geboren werden auf der Welt. Und die Bibel ist immer noch der Bestseller im Verkauf. Gottes Wort bleibt ewig. Deswegen können wir uns darauf verlassen, dass Jesus wiederkommt. Wir wissen nur nicht wann. Aber wir wollen uns vorbereiten, indem wir unsere Täler auffüllen. Wie machen wir das? Raus aus der Mutlosigkeit. Indem wir die Berge abtragen, unseren Stolz wirklich anschauen und uns demütigen. Die Botschaft am Anfang ist eine Botschaft des Trostes Gottes. Und wie immer du dich siehst, ob du dich vergleichst mit dem Bild der Arche, wo Petrus sagt, durch die Taufe werden wir gerettet, oder ob du Paulus seinem Wort folgst, wenn du an Jesus glaubst, dass er auferstanden ist und du ihn Herr sein lässt in deinem Leben, wirst du gerettet. Oder, und damit schließe ich 1. Petrus 5, Vers 6, ob du sagst, ich gehe lieber diesen Weg, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wie immer du dich siehst, in welchem Bild du dich auch sehen willst und sehen magst, das Ergebnis ist entscheidend. Gott übernimmt die Sorgpflicht für dein Leben. Und der Titel meiner Predigt ist, Gott spricht aus der Ewigkeit in unsere Vergänglichkeit. Tröstet mein Volk. Lass uns mit Trost unterwegs sein. Bereitet Jesus einen Weg, in dem wir Mutlosigkeit, Stolz und Zweifel abtragen. Und lass uns immer, egal was noch kommt, auf Gottes Wort vertrauen und nicht auf Menschen. Wir wertschätzen die Medizin, wir wertschätzen die Wissenschaft, aber sicher bist du trotzdem nicht, auch nicht mit Booster. Sicher bist du in den Armen deines Gottes, der den Anfang und das Ende deines Lebens kennt. Er ist der Herr, nicht die Impfung, nicht mein bester Hausarzt. Jesus ist mein Herr. Versteht mich richtig. Wir wertschätzen all das. Wir dürfen uns impfen lassen. Wir können von all dem profitieren, wo wir in unserer modernen Gesellschaft angelangt sind. Aber lass uns nicht die Götter vertauschen. Es gibt immer noch einen, der größer ist als die größte Wissenschaft. Und dem gehört mein Leben. Und dem ordne ich mir hier unter. Und dem vertraue ich mich an. Lass uns zusammen beten. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen, der sagt, Mann, ja, das ging mir ziemlich schnell, aber ich habe was verstanden. Ich habe Jesus bis jetzt nicht in meinem Leben gehabt und ich will es probieren. Ich möchte es probieren. Dann lade ich dich ein, ernsthaft mit mir ein Gebet in deinem Herzen zu sprechen, wenn du das möchtest. Das geht so. Jesus Christus, du bist Gottes Sohn. Ich habe von dir gehört. Und wenn du existierst, dann komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Ich will dir dienen, mein Leben lang. Aber komm in mein Leben, Herr. komm, nimm mir die Last meines Lebens ab. Die Orientierungslosigkeit ab. Vergib mir meine Fehler und werde du mein Herr. Amen. Weißt du, das reicht aus. Und wenn du das gebetet hast, dann mache ich dir Mut, dass du mit jemandem sprichst, der dich vielleicht mitgebracht hat, oder sprich hier Mitarbeiter an, die hier vorne sind, und sag, wie geht's jetzt weiter in meinem Leben? Aber hey, du bist Gottes Kind durch ein einfaches Ja zu diesem allmächtigen Gott. Und uns alle anderen lade ich ein, im Gebet drauf reagieren. Hey, die Täler auffüllen, die Berge abtragen. Wie willst du unterwegs sein mit deinem Herrn? Formulier doch ein Gebet. Sprich, sag Jesus, komm in mein Leben. Da, wo ich in Mutlosigkeit dein Wort vergesse, erinnere mich an dein Wort. Heiliger Geist, bau mich wieder auf mit deinem Wort. Hilf mir nicht zu zweifeln. Und bitte bewahre mich vor Stolz und Arroganz, wo ich mir meine Berge baue. Und Jesus sagt, wenn du Glauben hättest, wie ein Senfkorn, du würdest zu dem Berg sprechen, hebe dich und wirf dich ins Meer, und er würde gehorchen. Stolz muss dir gehorchen, wenn du dich unter Jesus demütigst. Und du wirst merken, wie du zu einem befreiten Leben kommst. Und Heiliger Geist, hilf uns dazu, dass unser Leben immer reicher wird mit dem Wert des Reiches Gottes, mit dem Inhalt, mit dem Wesen von dir selber her. Deine Liebe, dein Trost, deine Kraft. Und dass wir solche Menschen sind in unserem Landkreis, die andere ermutigen und trösten, weil wir selber getröstet sind. So bete ich in Jesu Namen.